Das ist Sehnenstark, der Podcast, der eintaucht in die Welt von Patella- und Achillessehnenschmerzen. Praxiserprobte Reha-Konzepte und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse erwarten dich hier. Also Ohren auf und reingehört.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sehnenstark. Wir sind wieder am Start, Lasse und ich. Und es geht natürlich wieder um Sehnen. Heute wieder Patella- und Achillessehnen, kein Ausflug in irgendwelche anderen Gefilde. Und heute geht es um ein Thema, was sehr, sehr viele Leute betrifft, beziehungsweise, ja, was ganz viele Leute gesagt bekommen, wenn sie zum Arzt gehen, wegen ihren Patellasehnenschmerzen, wegen ihren Achillessehnenschmerzen. Dann wird, wenn der Arzt sich zumindest mal ein bisschen Zeit nimmt, werden die Leute untersucht und am Ende kommt dann raus, deine Schmerzen kommen von deinem Rücken, deine Schmerzen kommen vielleicht von deiner Hüfte. Also da gibt es immer verschiedene Szenarien, wo dann andere Sachen dafür verantwortlich gemacht werden. Und wir wollen es mal anschauen, und zwar ein bisschen im Detail, ob das Ganze so richtig ist, was das Ganze überhaupt bedeutet, wenn wir sagen, die Schmerzen kommen von der Hüfte oder von unterschiedlich langen Beinen oder vom Rücken. Was bedeutet das Ganze denn? Und deswegen legen wir damit heute los. Lasse, erstmal moin moin, wie schaut's aus?
Moin, ja, ganz gut. Obwohl Montag ist, komisch, ne? Wie geht's dir denn heute?
Dankeschön für diesen Aufhänger. Ich bin tiptop fit. Fast.
Ja, auch das gehört zum Leben eines Schmerzcoaches dazu, ne? Schmerzen am eigenen Leib erfahren. Gut, dass es aber keine Seelenschmerzen sind in dem Fall. Ein bisschen Kopfweh.
Aber vielleicht passend, spannenderweise gestern, also man muss das sagen, ich war auf einem Junggesellenabschied mit dabei und in meinem Alter, und wenn man nicht so trainiert ist wie du, na, dann geht es einem ja dann am nächsten Tag nicht so gut. Und dementsprechend habe ich tatsächlich aber auf jeden Fall mehr Muskelkater. Also ich war am Samstag vorher noch bouldern, eine ganze Weile, 3 Stunden. Und habe jetzt immer noch Muskelkater im Unterarm, was ich sonst nie habe. Also mittlerweile bin ich da eigentlich ganz gut trainiert, aber das habe ich eigentlich sonst nie. Aber da merkt man sehr, sehr deutlich den Alkohol. Und ich habe tatsächlich gestern allgemein irgendwie so meine Achillessehne gespürt. Nicht keinen Schmerz oder irgendwas in die Richtung, aber und auch jetzt nicht punktuell, wie es bei einer Tendinopathie der Fall ist, sondern einfach nur, dass es sich irgendwie nicht so gut angefühlt hat. Einfach alt, gebraucht, irgendwie so in die Richtung. Heute natürlich wieder komplett weg, weil ich mich jetzt wieder auch regeneriert fühle und wieder ganz gut fühle. Aber ist einfach wieder eine spannende Sache. Und das kann ich auf jeden Fall auch sagen, dass wenn ich in der Zeit mit Patella oder mit Achillessehne, als damit damals Schmerzen hatte, hatte ich auch mehr Schmerzen, wenn ich mal was getrunken habe, auf jeden Fall.
Ja, das würde ich wohl so behaupten. Aber ich möchte hier nochmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern, wie soll ich das sagen, so zumindest das so ein bisschen egalisieren, was Nils da gesagt hat, von wegen, ich bin trainierter. Das klingt immer so, als ob ich wirklich saufe wie ein Loch. Das stimmt erstens nicht. Und zweitens bin ich zumindest noch in meinem gehobenen Alter noch immer davon gesegnet, keinen wirklichen Kater zu bekommen, sondern nur am nächsten Tag einfach todesmüde zu sein, weil mir offensichtlich der Schlaf fehlt. Deswegen ist es vielleicht so ein bisschen die Diskrepanz zwischen uns beiden, dass ich auch am nächsten Tag keine wirklichen Kopfschmerzen verspüre. Deswegen kann ich da immer nicht so viel zu sagen, wenn es euch dann entsprechend schlecht geht. Mir geht es halt natürlich auch nicht super gut, aber mir geht es halt auch nicht todesschlecht. Und was vielleicht auch ich dazu sagen muss, also super ausgeruht bin ich jetzt auch nicht. Ich habe gestern auch noch 65 Minuten bei praller Mittagssonne Fußball gespielt und ich habe keine Achillessehnenschmerzen. Achso, ich habe 4 Bier getrunken, falls das irgendjemand interessiert, aber auf eine Zeit also, von 3 Stunden
nur,
danach.
Nur die tägliche normale Dosis.
Die wöchentliche jetzt in dem Fall. Ne? Also auch ich komme ja in ein gewisses Alter, da trinkt man jetzt auch nicht mehr so viel.
Sagst du jetzt. Naja, nee, aber um das vielleicht, das Alkoholthema kurz abzuschließen, wichtig, trink keinen Alkohol, also generell nicht, ist eh nicht sinnvoll für den Körper. Und wenn, dann auf jeden Fall in Maßen. Und außerdem für die Sehnenreha ist es auch nicht schlau, nicht sinnvoll.
Das glaubt uns natürlich jetzt jeder. Jeder, der uns zuhört, glaubt das jetzt. Ja, hast du gut den Disclaimer nochmal rausgeholt? Ja, ob das jetzt die Wahrheit ist oder nicht.
Ist ja auch ein Risikofaktor.
Ne? Ja, absolut. Ich sag ja auch gar nichts dagegen. Du hast ja absolut recht. Trotzdem ist das natürlich, nachdem wir diese Eingangsworte gefunden haben, ein bisschen heuchlerisch, würde ich fast schon behaupten.
Quatsch. Do as I say, not as I do.
Ja, gut, okay, darauf können wir uns einigen. Apropos, damit wir jetzt irgendwie nochmal die Überleitung hinbekommen,
Ja, für Risikofaktoren.
Für okay, ja, so kann man den Einstieg machen. Also ein Risikofaktor soll ja sein, gewisse.
Nee, es wird aber nicht als Risikofaktor betitelt. Das ist ja das erste Mal das Wichtige.
Ja, das stimmt. Ja, wie finden wir
was
jetzt?
Diese
Überleitung. Mich? Okay, erzähl.
Ja, wir fragen dich, weil, was hat man denn dir gesagt, was die Ursache für deine Achillessehnenschmerzen sind, als du beim Arzt warst?
Ja, im Grunde genommen viele Sachen. War witzigerweise natürlich nie Belastungsmanagement, sondern ganz viele andere Sachen, die da drum herum schwimmen. Aber unter anderem war es tatsächlich, es war aber nicht beim Arzt, war tatsächlich beim Physio, respektive Chiropraktiker natürlich, der mir sagte, dass natürlich meine Beinlängendifferenz, die tatsächlich gar nicht mal so wenig ist, dafür ursächlich ist, dass ich Achillessehnenschmerzen habe.
Ja, und hat es gestimmt? Hat er deine Beine
korrigiert und dann war es also sofort
wieder gut. Also war es eine funktionelle Beinlängendifferenz?
Keine Ahnung, er hat mich korrigiert und dann war ich natürlich schmerzfrei für so 3 Minuten.
Warst du wirklich in dem Moment?
Ja, tatsächlich. Aber das ist ja auch etwas, was wir häufiger sehen, dass halt kümmert sich halt dann jemand drum. Dann natürlich verändern sich kurzzeitig dann auch die Muskelzüge, respektive die Spannung in der Muskulatur. Es gibt ein anderes Spannungsverhältnis insgesamt und dann fühlt sich es natürlich einfach insgesamt ein bisschen geschmeidiger an. Kann ich auch immer ganz
systemisch,
kurz.
Systemisch, ne? Nervensystem wird gedämpft.
Genau, das ist das Einzige, was dann halt passiert ist. Wusste ich jetzt zu dem Zeitpunkt natürlich nicht, dass es durch diese Hintertür ist. Und wie gesagt, danach war es dann ja auch wieder da sofort, als ich dann belastet habe. Das Einzige, was es halt gemacht hat, ist, dass man sich hier und da vielleicht mal 5 Minuten mehr vom Training sozusagen erhascht hat. Aber grundsätzlich war das natürlich nicht die Ursache dessen. Aber ja, das geht natürlich nicht nur mir so, sondern das geht ganz, ganz vielen Leuten so, die dann entweder bei Ärzten, Physiotherapeuten, Chiropraktikern, Osteopathen oder, jetzt hätte ich fast was Falsches gesagt, das sage ich jetzt lieber nicht, dann da rausgehen.
Oder Trainern,
vielleicht. Ja, auch Trainern. Die dann da rausgehen und also die Klienten oder Patienten, die dann da rausgehen und die dann als Ursache mitbekommen, okay, ja, deine Beinlängendifferenz ist die Ursache dessen, dass du entweder Patellasehnenschmerzen oder Achillessehnenschmerzen hast. Das eigentlich Interessante finde ich in dem Zusammenhang ja tatsächlich, dass bereits eine Studie aus 1975, ja, jetzt können wir mal zurückrechnen, wer ist 1975 geboren, ne? Dann wissen wir, wie alt die Menschen sind, also wie alt diese Studie schon ist. Und trotzdem über 50 Jahren hält sich das hartnäckig. Jetzt habe ich das gar nicht aufgelöst. Also diese Studie hat schon herausgefunden, dass man nicht wirklich valide oder reliabel feststellen kann, ob jemand eine Beinlängendifferenz hat. Dazu benötigt man immer eine Aufnahme, hier eine Röntgenaufnahme. Also das wurde schon 1975 bestätigt, dass es unmöglich ist, das meinetwegen per Sichtkontakt oder durch das Weber-Barzow-Manöver irgendwie herauszufinden, ob Menschen eine Beinlängendifferenz haben.
Jetzt hast du schon viel zu viel gespoilert eigentlich.
Ja, sorry.
Müssen wir doch die Spannung ein bisschen mehr
aufbauen. Ich war im Flow.
Ja, also genau, das ist aber eine super, super wichtige Sache, ne? Also in der Physiotherapie oder einfach auch in der Orthopädie gibt es ja sehr, sehr viele Tests, die gemacht werden. Und ich meine, musst du ja den Ärzten schon hoch anrechnen, wenn sie tatsächlich die Zeit investieren und dich irgendwie auch so körperlich untersuchen und dich nicht einfach nur irgendwie fragen und dich kurz angucken und dann sagen, das war's. Mhm. Aber man muss eben auch wissen, ob das, was da eben getestet wird, ob das irgendwie auch verlässlich ist, was da dann eben rauskommt. Und wenn du dich jetzt eben auf so eine Liege draufgelegt hast, und das wird dann eben meistens gemacht, ne, wirst du auf eine Liege draufgelegt, es werden die Beine kurz ausgeschüttelt und es werden die Beine quasi auf Länge gezogen. Und dann wird eben geschaut, okay, haben wir da eine Beinlängendifferenz zwischen der einen und der anderen Seite. Und das ist eben genau das, wo wir sehr, sehr eindeutig sagen können, nee, das ist absolut nicht verlässlich.
Richtig.
Und
Darf ich kurz noch? Ja, grätsch rein. Weil wir eben gerade bei dem Manöver noch sind, das Nils gerade weiter ausgeführt hatte, gab es 2021 tatsächlich auch nochmal eine Studie von Gomez Aguilar et al., die das auch nochmals versucht haben, so ein bisschen in Einklang zu bringen. Also eigentlich die Reliabilität des Tests unter die Lupe genommen haben. Und was glaubst du, was kam da raus?
Yes. Quatsch.
Ja, ganz Quatsch nicht, aber gab einen Kappa-Wert von 0,52, also eine mäßige Übereinstimmung, aber das weist ja genau in die gleiche Richtung, die du da gerade genannt hast, dass es einfach absolut nicht reliabel ist, beziehungsweise vielleicht, wenn alle durch den gleichen Therapeuten immer getestet werden und der, weiß ich nicht, ein magisches Auge dafür hat, dann vielleicht, aber ansonsten ist es wirklich Rumraterei, gerade wenn man dann irgendwie bei verschiedenen Therapeuten unterwegs ist. Weil kommt ja auch oftmals dann was Unterschiedliches bei raus.
Genau, das ist ja das Wichtige, was ich gerade eigentlich noch sagen wollte. Wenn man, also da gibt es ja auch Studien, die sich das Ganze angeschaut haben, also einfach mal getestet haben, okay, wir geben quasi den gleichen Patienten mehreren, weiß gar nicht, ob es Therapeuten oder Ärzte waren in dem Fall, und die untersuchen den und schauen eben auf diese Beinlängendifferenz und notieren dann eben, was sie dann sagen. Und da kam dann halt eben raus, dass beim einen Untersucher kam dann links raus, also dass links länger war, beim anderen, dass rechts länger war, und es war quasi, also sie konnten das nicht verlässlich, das Ergebnis quasi replizieren. Und das zeigt ja schon sehr, sehr deutlich, dass das eben nicht sinnvoll ist, ne? Und natürlich, in manchen Fällen wird man das dann schon sehen. Da wollen wir nachher auf jeden Fall auch noch auf ein aktuelles Beispiel zu sprechen kommen, was von einem Klienten, den wir haben oder hatten. Aber in den meisten Fällen ist das nicht sinnvoll oder beziehungsweise nicht verlässlich. Und jetzt ist ja quasi der ganz, ganz wichtige Teil. Also wir haben jetzt nur über den Test gesprochen, dass der überhaupt nicht verlässlich ist. Wenn wir jetzt eben aber gesagt bekommen, dass das die Ursache ist, dann wird ja eben dann, ne, wird da dann so eine Theorie aufgestellt, so von wegen, naja, die eine Seite ist länger, deswegen verschiebt sich dann die Belastung auf, also ist die eine Seite ist dann mehr belastet und die andere Seite ist dann weniger belastet, und deswegen ist dann klar, dass das irgendwie, ne, dass es da irgendwie eine Disbalance gibt, und daraus resultieren dann die Schmerzen. Wenn man sich jetzt aber diese Leute anschaut, dann, also man davon abgesehen, dass dieser Test nicht verlässlich ist, aber wenn man sich die Leute dann anschaut, und wir schauen ja auch immer, haben wir jetzt jemand, der rechtsrum, also der Rechtsfuß ist, oder jemand, der Linksfuß ist, dann haben wir ja, also können wir ja nicht sagen, dass die eine Seite, also dass irgendwie, wenn jemand Rechtsfuß ist, dass er dann immer eine Patella- oder Achilles-Tendinopathie auf der rechten Seite entwickelt oder genauso auf der linken Seite. Wir haben ja da wirklich alles durcheinander gewürfelt.
Absolut, ja, 100%.
Und deswegen, natürlich klingt das vielleicht im ersten Moment mal logisch, zu sagen, naja, wenn die eine Seite irgendwie weniger belastet wird durch eine Beinlängendifferenz und dann, ne, muss die andere Seite mehr machen, dann wird die andere Seite mehr belastet. Das kann ja auch stimmen. Also das ist ja ganz wichtig zu sagen. Das kann ja durchaus auch stimmen. Aber man kann das niemals pauschal sagen. Selbst wenn es tatsächlich diese Beinlängendifferenz gibt. Also um das mal so mit reinzubringen. Das kann man so nicht sagen.
Ja, und vor allen Dingen, wenn wir das noch mit reinziehen, was du ja gerade gesagt hast, wenn es die wirklich gibt, in wie viel Prozent der Fälle glaubst du denn, gibt es tatsächlich eine?
Also wenn du mir das jetzt im Vorfeld nicht gesagt hättest, dann hätte ich gesagt, 3% der Leute haben eine Beinlängendifferenz. Aber klär mich doch mal auf, Lasse, ich habe ja keine Ahnung, wie viele Leute haben denn eine Beinlängendifferenz?
Ja, kurz, wer jetzt die Ironie nicht raushören konnte, die Nils da an den Tag legt. Also wir sprechen uns natürlich vor den Podcast schon ab. Insofern wusste Nils natürlich Bescheid. Aber es sind tatsächlich 90%. Also von Knudsen et al. Gab es 2005 nochmal eine Studie, die einfach diesen, oder einen Bericht vielmehr, aufgrund von verschiedenen Studien, die das Ganze dann nochmal auseinandergenommen haben und sich das angeschaut haben, bei wie viel Prozent es tatsächlich eine Beinlängendifferenz oder einen Beinlängenunterschied gab, ja, von bestimmten Millimeteranzahlen. Und dann haben sie auch im gleichen Zuge noch geschaut, ab wann es denn tatsächlich klinisch relevant wird. Bedeutet also, ab wann wirklich die Häufigkeit auftritt, dass Menschen sich entweder mehr verletzen oder sie unter Schmerzen leiden. Und ne, 90% ist ja schon mal relativ viel, muss man sagen. Und da ist es sogar so, bei den 90% reden wir von einer Beinlängendifferenz von über 5 Millimetern, was jetzt auch gar nicht mal super wenig ist. Aber erst bei einem wirklichen Unterschied zwischen links und rechts oder rechts und links von über 2 Zentimetern kommt es tatsächlich dazu, dass es klinisch relevant wird. Und das hat dann wieder nur einer von 1000 Menschen überhaupt.
Also gar nicht mal so häufig.
Richtig.
Und dann muss man immer noch überlegen, ne? Einer von 1000. Und dann sind das ja, also dann muss man ja von diesem einen von 1000 quasi ganz viele Leute nehmen und dann eben nochmal schauen, welcher von denen hat denn überhaupt Patella- oder Achillessehnenschmerzen. Also das ist ja jetzt noch ein viel, 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 viel geringerer Prozentsatz. Also ne, das einfach, um das mal so in der Richtung zu besprechen. Mhm. Was kann man daraus jetzt mitnehmen? Natürlich kann es absolut sinnvoll sein, oder auf jeden Fall ist es absolut sinnvoll, sich die Menschen anzuschauen und zu schauen, ne, was haben wir denn für Unterschiede zwischen links und rechts in jeglicher Hinsicht, ne? Aber ich würde das Ganze immer erstmal deskriptiv machen. Das heißt, wir schreiben oder wir schauen uns an, ne, wir testen das und gucken, auch, wo sind Beweglichkeitsunterschiede, was wir auch eben auch machen, wo sind Kraftunterschiede, was ja eher so ein wichtigeres Merkmal davon ist. Und dann können wir auf der Basis dann auch vielleicht die ein oder andere Theorie aufstellen. Und wichtig ist es nicht nur eine Theorie, dass wir eben sagen, ah, okay, wenn du jetzt auf der und der Seite bei der und der Sache schwächer bist, dann kann sich das so und so auswirken. Kann. Aber das ist eben ganz wichtig, der Körper, und deswegen ist es ja so wichtig, dass man darüber spricht, der Körper ist ein anpassbares Ökosystem. Und ist es eben keine Maschine, wo, wenn auf der einen Seite irgendwo ein Stück fehlt oder zu kurz ist oder zu lang ist, was dann einfach zu mehr Abnutzung auf dieser gleichen Seite oder auch auf der anderen Seite führt, weil man das rein mechanisch sehen kann. Das ist einfach ganz, ganz wichtig zu wissen. Der Körper kompensiert, und der kompensiert auf sehr, sehr unterschiedliche Weisen, ne? Also auch je nachdem, wie die individuelle Anatomie ist. Das heißt, es kann dann sein, dass andere Muskeln, also bei der einen Person dann vielleicht eher die Hüftmuskulatur übernimmt, bei der anderen Person übernimmt die Oberschenkelmuskulatur, beim nächsten vielleicht noch wieder fängt der Unterschenkel mehr ab, und es kommt dann eben an jeweiligen Stellen zu Überlastungen oder vielleicht auch nicht, weil die Muskulatur stark genug ist. Und es ist keiner von diesen genannten Problemstellen sozusagen.
Ja, genau. Ich meine, man kann auch immer darüber reden, woher kommt das eigentlich, ne? Also woher kommt das, dass wir da so irgendwie drauf gepolt sind, dass das irgendwie gleich sein muss? Das liegt ja so ein bisschen tief in unserem Gehirn verankert. Also es gibt da ja auch Studien sogar an Kleinstkindern, die zeigen, dass das menschliche Gehirn sehr auf Symmetrie geeicht ist. Also dass wir uns schon als Kleinstkinder oder sogar Säuglinge gewisse Strukturen angeeignet haben und auch Gesichter uns besser merken können, wenn die eher symmetrisch sind. Das finde ich schon natürlich interessant. Ja, ist tatsächlich so. Habe ich letztens erst einen Bericht darüber gelesen und habe mich da zum Glück nicht ganz in dieses Rabbit Hole verloren. Nicht ganz ehrlich, aber es hat mich sehr interessiert. Deswegen habe ich da nochmal nachgeforscht und meinem Bruder, der Neurologe ist, auch nochmal gefragt, ob das tatsächlich so ist. Und er sagt, ja, da gibt es Studien zu, die einfach da versucht haben, das Ganze zu untersuchen. Keine Ahnung über die Methodik, ne? So tief bin ich da, wie gesagt, jetzt nicht eingestiegen. Ich rezitiere nur das, was ich in dem Bericht gehört bzw. gelesen habe. Und es ist aber tatsächlich so, ich meine, das kannst du ja auch bestätigen über deine lange Zeit, zum Beispiel mit Frank auch zusammen, der mit Sicherheit da auch nochmal viel tiefer drin ist wahrscheinlich, dass wir einfach sehr auf Symmetrie geeicht sind. Nicht nur jetzt bei menschlichen Gegebenheiten, sondern natürlich generell in der Umwelt. Und daher kommt es ja, dass wir ja sagen, okay, wenn da ein Unterschied ist zwischen links und rechts, dann müssen wir das definitiv angleichen, damit es symmetrisch ist.
Ja, wir Menschen sind ja auch, also wenn es um solche geometrischen Symmetrien geht, ne, also wo, weiß ich nicht, wenn man hängt ein Bild gerade, hängt ein Bild schief, ist es parallel oder sowas, da sind wir ja extrem gut da drin, sowas auch zu sehen. Und wenn wir das quasi in einem geraden System haben, natürlich, wenn dann die Faktoren außenrum dann irgendwie, wenn alles irgendwie außenrum schief ist und schepp ist, dann wird's wieder tricky, aber ansonsten sind wir da sehr, sehr gut drin. Aber was ich dem entgegenhalten möchte, in Anführungszeichen, was sehr, sehr spannend ist zu sehen, wenn man, also hast du mal gesehen, wie dein Gesicht zum Beispiel aussieht, wenn es gespiegelt ist, also wenn es quasi also wirklich symmetrisch ist,
ja.
Das sieht furchtbar gruselig aus. Und ich weiß noch, wir haben das mal in der Schule gemacht und haben quasi unsere Gesichter gespiegelt. Und das sieht absolut komisch aus. Also vielleicht ist das natürlich auch der Effekt, dass man sich halt nur so kennt.
Ja.
Das kann natürlich auch sein. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall so, dass wir Menschen irgendwie diesen Hang zur Symmetrie definitiv haben und irgendwie das Ganze haben wollen. Und dieses Bild dann eben auch übertragen wird auf den Körper. Und da sind wir jetzt auch wieder bei einer Sache, die ganz, ganz schwierig ist, weil als Laie sowas zu bewerten ist extrem schwer. Das muss man natürlich einfach so sagen. Das ist auch also fair, dass es extrem schwer ist. Und deswegen, wenn du jetzt beim, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, beim Arzt warst und dir wurde das gesagt und du hast dich darauf verlassen, allein den Fakt, dass du hier zuhörst, heißt wahrscheinlich schon, dass es irgendwie nicht so geklappt hat, wie du es dir vorgestellt hast. Aber das ist ja völlig verständlich. Und wann immer irgendwie so jemand ankommt und irgendwie so eine Theorie aufstellt und sagt, naja, deine Beine sind unterschiedlich lang und deswegen machst du die Belastung so und deswegen hast du dann da eine Überlastung und erklärt dir das und das klingt für dich logisch, dann ist es absolut erstmal nicht verwerflich, dass du das Ganze eben auch so hinnimmst. Nur deswegen ist es ja eben auch so wichtig, dass es Studien gibt und da kann jetzt keiner ankommen mit, naja, aber meine Erfahrung zeigt bla bla bla, weil genau dafür ist es eben wichtig, dass wir uns das Ganze unabhängig und objektiv anschauen und dann eben daraus auch unsere Schlüsse ziehen können. Und wenn wir jetzt eben diese Zusammenhänge erstmal ziehen und sagen, okay, Beinlängendifferenz links-rechts und Patellaspitzensyndrom bzw. Achillessehnenschmerzen, dann merken wir, dass da eigentlich kein Zusammenhang besteht. Also da gibt es einzelne Studien, die da so sich so einen Zusammenhang so erwurschtelt haben, aber andere, die auch einfach klar sagen, ne, gibt es nicht. Und dann, und zwar mehr im Sinne von gibt es nicht. Und deswegen müssen wir da eher sagen, das wird nicht der Faktor sein, auf den wir uns irgendwie stützen sollten. Genauso wie dein Rücken ist verantwortlich oder deine Schultern sind verantwortlich oder dein rechtes Ohrläppchen ist verantwortlich dafür, dass du da Schmerzen bekommst. Ne? Weil für jeden, bei dem das so ist, gibt es dann wieder 10.000 Leute, bei denen das die auch eine ähnliche Haltung haben oder bei denen ähnliche Faktoren vorliegen und die keine Schmerzen entwickelt haben. Warum ist es bei denen völlig unproblematisch und bei dir soll es auf einmal ein Problem sein? Das ist ja ganz wichtig. Und jetzt nochmal so zum als großes übergeordnetes Thema in Anführungszeichen oder übergeordnetes Topic. Das, worüber wir ja gerade sprechen, und das ist ganz wichtig, dass ihr das versteht, es ist ein, wenn dann, ist sowas immer nur ein Risikofaktor. Das heißt, es ist ein Element, was vorliegt, eure anatomischen Gegebenheiten, was vorliegt und was ein Risikofaktor sein kann dafür, dass so eine Sache ausgelöst wird. Aber es ist niemals die Ursache.
Ja.
Die Ursache kann immer nur Belastung sein und davon dann eben zu viel. Und natürlich kann ein Risikofaktor, wenn er denn sehr, sehr stark belegt ist, logischerweise, und wirklich eine Rolle spielt, natürlich kann ein Risikofaktor dafür sorgen, dass das Risiko, genauso wie er das sagt, das Risiko erhöht ist, dass man dann eben sowas entwickelt, so ein Patellaspitzensyndrom, solche Achillessehnenschmerzen. Und da kann dann eben so ein Risikofaktor, ja, das Risiko deutlich erhöhen, aber halt eben nicht die Ursache, weil wenn wir keine Belastung hätten, dann würde sich diese Thematik auch niemals entwickeln. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass es eben ein Risiko ist, ein Faktor, der das beeinflusst und nicht die eigentliche Ursache. Das sind zwei Sachen, die muss man auseinanderfriemeln.
Ich hoffe, dass die Leute das verstanden haben, so wie du es erklärt hast.
Ich habe es 50 Mal wiederholt, ich weiß, aber ich finde es ganz furchtbar, wenn man das einfach verwechselt, weil das, wie gesagt,
du hast ja auch absolut recht, weil es ja etwas Allumfassendes ist. Das gilt ja jetzt nicht nur eben für dieses Szenario, was wir gerade aufgemacht haben, also das Szenario, dass jemand unter Achilles- oder Patellasehnenschmerzen leidet und zusätzlich diesen Risikofaktor eben der Beinlängendifferenz hat, sondern es gilt für 1.000 Millionen anderen Sachen. Also momentan wird ja wieder die Studie mit dem roten Fleisch komplett hoch und runter rezitiert. Warum auch immer die alle, ich habe das Gefühl, die taucht alle 10 Jahre, taucht die auf und die China-Study und dann ist sie wieder weg und dann taucht sie wieder auf und dann ist sie wieder weg. Aber da geht es ja genau um die gleichen Geschichten, dass wir halt definitiv gucken müssen, welche Risikofaktoren haben wir und dann wird ja gewürfelt vom Universum, hätte ich schon fast gesagt. So, dann würfeln wir und schauen, was passiert dann. Ja, und bei dem einen ist die Beinlängendifferenz ein größerer Risikofaktor, weil einfach die individuellen Voraussetzungen plus die Rahmenbedingungen, unter denen die Belastung stattgefunden hat, so für das einzelne Individuum sind, dass eben sich die Schmerzen entwickelt haben. Und wenn wir ein anderes Individuum nehmen, das ganz andere Voraussetzungen hatte, aber vielleicht trotzdem eine Beinlängendifferenz, kann es sein, dass eben diese Person gar keine Schmerzen entwickelt, trotz der gleichen Beinlängendifferenz. Das ist halt ganz, ganz wichtig, einfach zu unterscheiden, dass wir da über Risikofaktoren bzw. Wahrscheinlichkeiten am Ende auch einfach reden.
Absolut, genau. Und in den allermeisten Fällen sind ja auch solche Risikofaktoren, oder nicht in allermeisten, aber in vielen Fällen sind, gerade wenn es so anatomische Risikofaktoren sind, sind ja auch so häufig Sachen, die man nicht beeinflussen kann, also bei denen man nichts machen kann. Sagen wir mal, also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass eine Beinlängendifferenz ein Risikofaktor ist und jemand geht zum Arzt und der sagt, die Ursache für deine Patellasehnenschmerzen ist deine Beinlängendifferenz. Jetzt macht er von mir aus, also lässt er tatsächlich ein Röntgenbild von seinen Beinen machen und wir sehen, okay, er hat tatsächlich eine nachgewiesene Beinlängendifferenz, was es ja durchaus gibt, wollen wir gleich nochmal drüber sprechen. Was ist denn dann die Konsequenz daraus? Die Person geht raus unter Umständen mit dem Gedanken im Kopf, dass so wie der Körper gebaut ist, dass das die Ursache für ihre Schmerzen sind. Und das ist ja auch super, super, ich bin immer froh, dass wir fluchen dürfen, super, super scheiße, weil man geht mit dem Gedanken raus, dass der Körper einfach fehlgebildet ist oder fehl, also irgendeine, ja, eine Fehlbildung hat oder falsch gebaut ist, schief gebaut ist und dass das die Ursache für die Schmerzen ist. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein Endgültigkeitsding, weil ja, sowas wird sich ja auch nicht ändern. Also ich meine, wie kriege ich jetzt ein Stück aus meinem Bein raus? Soll man das jetzt raussägen, ja? Ja, und ich meine, aber da sind wir wieder bei solchen Themen, auch mit der Beinachse, wo dann eben teilweise ja so eine Umstellungsosteotomie vorgeschlagen wird, also ja, wo quasi bei jemandem mit starken X- oder O-Bein quasi wirklich gesagt wird, okay, wir fräsen da einen Keil aus deinem Knochen raus, um dein Bein umzustellen, damit du deswegen dann keine Schmerzen mehr hast. Ne? Und natürlich gibt es mit Sicherheit auch super, super Einzelfälle, bei denen das irgendwie relevant ist, aber die Studienlage ist ja da auch sehr, sehr deutlich und sagt, ey, Leute, fang bitte nicht an, einfach Leute direkt zu operieren, ohne dass sie jetzt mal wirklich ein langfristiges Programm zur Trainingstherapie mit Lifestyle-Faktoren und so weiter gemacht haben. Vorher denken wir da bitte nicht drüber nach. Aber das ist halt eben genau dieses Bild, was wir sehr, sehr lange Zeit hatten und mittlerweile eigentlich nicht mehr, aber was noch irgendwie sehr, sehr häufig vorherrscht, dass wir irgendwelche Maschinen sind, die symmetrisch sein müssen. Und wenn es irgendwelche Abweichungen in die eine oder in die andere Richtung gibt, dann muss man das begradigen.
Genau. Aber das ist ja furchtbar. Das ist ja das, was wir vorher gesagt haben, ne? Dieser Hang zur Symmetrie. Und das ist ja erstmal eine einleuchtende Theorie dahinter, dass da was unterschiedlich ist. Und wenn man das dann angleicht, dann ist das wieder gut. Obwohl die Natur grundsätzlich ja auch versucht, natürlich in gewissen geometrischen Mustern zu denken. Also sie denkt natürlich nicht, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls ist es ja aber trotzdem so, dass wir, und das hat Nietzsche ja ganz am Anfang gesagt, wir sind natürlich ein veränderbares System. Also, und wir sind ein System, das durch Kompensation lebt. Ja, also das vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig festzuhalten. Und ein Körper kann, und das ist ja das, was ich vorhin mit den Zahlen ausdrücken wollte, ja, einer in 1000 hat überhaupt erst eine Beindifferenz, über die es sich lohnt nachzudenken, dass wir da eine gewisse klinische Signifikanz haben. Und alles, was davor ist, kann der Körper sehr, sehr gut kompensatorisch verarbeiten. Bedeutet, das ist vollkommen egal. Und du wolltest ja jetzt nochmal darauf hinaus, was der Unterschied zwischen eben diesen beiden Längendifferenzen ist, welche man dann eher als funktionell oder funktional bezeichnet und welche man dann tatsächlich auf einem Röntgenbild als anatomisch gegeben ansieht. Und das ist ja der Unterschied, dass wir natürlich uns, und da bin ich ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel, also muss man dazu sagen, 2008 hatte ich eine Schulterluxation, wurde 2010 an der Schulter operiert und seitdem Scapula Lata, also meine Scapula linksseitig steht halt raus und seitdem haben sich komplett alle meine Muskelzüge dahingehend angepasst, könnte man jetzt netterweise sagen. Ist ja auch so, sie haben sich halt angepasst, aber dadurch habe ich eine Skoliose, so. Und anhand dieser Skoliose habe ich natürlich auch einen funktionellen Beckenschiefstand. Aufgrund dessen habe ich eine funktionelle Beinlängendifferenz. Das ist für mich aber an sich kein Problem und mit Sicherheit nicht die Ursache für meine Achillessehnenspätze, sonst hätte ich die ja noch. Was ich ja nicht habe, weil es ja offensichtlich ein Belastungsproblem war, weil ich habe die Skoliose respektive die Beinlängendifferenz ja immer noch.
Super gut gesagt, aber würde ich sagen, müssen die Schulter fixen, ne? Also dass da die
genau.
die Schulter fixen, damit die Skoliose aufhört, damit sich deine Wirbelsäule wieder in die richtige Richtung anpasst, dass sie wieder gerade wird, dass ich dein Becken wieder richtig hinstellen kann und damit deine Achillessehne nicht mehr so belastet wird.
Ja, und jetzt kann ich den...
So geht die
Argumentationskette, ne? Ich weiß, aber jetzt kann ich ja dazu sagen, ich meine, du kennst mich, einige der Zuhörerinnen und Zuhörer kennen mich auch und wissen, wie viel ich auch mache oder gemacht habe. In dem Zuge, und ich bin jetzt nicht derjenige, der irgendwie jeden Tag bestimmte Schulterübungen macht, brauche ich auch nicht, tut ja auch nichts weh, aber ich mache regelmäßig Krafttraining, ich arbeite natürlich auch daran, weil es halt einfach kein schönes Gefühl jetzt, alleine so vom Thorax-Gefühl, wenn man das so beschreiben darf, ist, dass die Scapula da irgendwie nicht so richtig sich anschmiegt, eben an den Thorax. Und trotzdem ist es jetzt schon besser geworden, aber ich habe es immer noch. Und ich meine, wir können ja auch zurückrechnen, seit 2010 ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen und ich mache da regelmäßig was. Und es ist trotzdem nicht so, wie es auf der anderen Seite ist. Klar, ich habe da keine Schmerzen, das ist eher so ein optisches Ding, dass ich natürlich auch nicht rumlaufen möchte wie so ein Hanghuhn, aber trotzdem ja was mache. Und da sieht man aber ja, wie lang solche Mechanismen einfach brauchen, um sich wieder reversible, also um sich wieder einfach anzupassen in den Ursprungsstatus, wenn das überhaupt nötig ist. Ist es ja nicht rein schmerztechnisch. So. Aber daran sieht man ja, also wenn es danach gehen würde und ich das, oder wenn ich da die Ursache gesucht hätte und daran arbeiten würde, würde ich ja immer noch daran rummachen, 15 Jahre danach. Das ergibt ja gar keinen Sinn.
Absolutely not. Ja, und noch ein kleines Fass aufzumachen, bevor wir nochmal zum Beispiel kommen und dann auf jeden Fall auch nochmal zum Thema, wann solche Asymmetrien denn eine Rolle spielen. Das ist nämlich ja auch noch ganz wichtig, ne, dass man uns da nicht falsch versteht. Deswegen da bitte auf jeden Fall dranbleiben. Noch ein Fass, wenn wir uns jetzt den Körper anschauen, wir sehen, also der Doc, der stellt da irgendwie eine funktionelle Beinlängendifferenz fest und oder eben ein Beckenschiefstand oder was auch immer. Ne, also irgendeine deutliche Schiefigkeit, eine Asymmetrie, eine Disbalance oder ähnliches, also irgendwas, ein Unterschied zwischen links und rechts. Dann ist erstmal nochmal die Frage, ist das die Folge oder ist das die Ursache aus einer Schmerzthematik? Wenn du schon sehr lange Schmerzen hast, dann passt sich dein Körper natürlich auch daran an, egal ob es jetzt schlecht oder gut ist in der Hinsicht, mit Abschwächungen von Muskulatur, weil du das Ganze mehr schonst, mit vielleicht eben auch Haltungskompensationen, weil du die eine Seite eben nicht mehr so belastest oder nicht mehr so belasten möchtest aufgrund von Schmerzen und so weiter. Also das ist das eine Fass. Das andere Fass, was ich noch aufmachen möchte, ist einfach nur als so Gedankenexperiment oder als, dass man sich darüber mal vielleicht so einen Hauchen von Gedanken macht. Nur weil man jetzt eben so eine Differenz hat vielleicht, heißt das ja nicht, dass der Körper das eben nicht kompensiert und dass er dann, wenn du deinen Sport machst, wo es ja relevant ist, dass du deine Problematik bekommst, ne? Also wir sprechen ja immer noch davon, dass, also da kann ja niemand drüber diskutieren, dass so ein Patellaspitzensyndrom oder Achillessehnenschmerzen irgendwie von Belastung getriggert werden. Das ist ja offensichtlich, also das kann, glaube ich, niemand wegdiskutieren. Aber wenn, also wir müssen uns ja ganz, ganz genau anschauen, was der Körper denn jetzt bei der Belastung macht. Also ich meine, bei einer Sache wie bei einem Laufsport ist es ja noch halbwegs einfach mit einem Laufbandanalyse vielleicht wirklich sich nochmal anzuschauen, auch wenn wir da jetzt nicht genau gucken können, wie verhält sich jetzt das Becken denn exakt da, wobei es da ja auch Untersuchungen gibt, ne, wo man dann irgendwie Punkte ans Becken klebt und dann eben schauen kann, okay, wie bewegt sich das Becken, bewegt sich auf der einen Seite vielleicht mehr, auf der anderen Seite vielleicht weniger oder kompensiere ich, indem ich den Fuß ein bisschen enger oder ein bisschen weiter setze, solche Sachen kann man da noch untersuchen, aber wenn wir das Ganze jetzt mal weiterführen zu einem Sport wie bei dir, jetzt bei Fußball, da sind so viele verschiedene Bewegungen drin mit Richtungswechsel, mit Ball annehmen und so weiter, wo wir in ganz, ganz vielen Positionen stehen, wo wir uns jetzt, also wo wir wirklich ja irgendwie mit so einer 3D-Kamera irgendwie uns hinstellen müssen und die einzelne Person filmen müssen, um zu schauen, wie verhält sich denn diese Kompensation in dieser Bewegung. Also vielleicht ist es ja sogar so, dass dann auf der Seite überkompensiert wird, indem die Muskulatur vielleicht noch mehr arbeitet an der Hüfte und das Becken dann in die andere Richtung in Schiefstand zieht. Zum Beispiel, ne? Oder dass der Fuß irgendwie anders belastet wird und so weiter, dass es da vielleicht gar nicht in die Position kommt. Also da gibt es so viele Sachen, die da noch mit reinspielen, die wir einfach realistisch gesehen niemals abbilden können und deswegen auch diese Theorie gar nicht sinnvoll überprüfbar machen mit solchen Asymmetrien. Und das kann der Arzt ja auch sowieso niemals machen und das können wir ja auch niemals machen. Deswegen ist ja das Wichtige, was wir eben auch mitgeben wollen, dass sowas gar nicht diese Rolle spielt, wie es eben so getan wird, als dass es eben tut. Und deswegen, das ist eine Sache, das ist so ein großer Unsicherheitsfaktor in dieser ganzen Gleichung, der komplett ignoriert wird, dass wir einfach sagen können, Leute, macht euch darüber bitte keine Gedanken, weil es für die allermeisten von euch überhaupt keine Rolle spielt. Weder sich Gedanken darüber zu machen, noch sich darum in der Reha zu kümmern, weil es nicht eure Problematik fixen wird.
Ja, definitiv. Aber um das jetzt, das Funktionelle sozusagen an der Seite abzuschließen, hast du ja noch ein Beispiel mitgebracht. Mit einer tatsächlichen Beinlängendifferenz.
Genau.
Anatomischen.
Wir haben einen Klienten gehabt, der eine Beinlängendifferenz, eine nachgewiesene Beinlängendifferenz von 3,7 Zentimetern, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Der wird mir bestimmt schreiben, weil er die Podcast-Folge hören wird.
Grüße.
Deswegen, Grüße gehen raus. Genau, der eben diese Beinlängendifferenz hatte von Geburt an Und das ist ja natürlich dann schon eine sehr, sehr deutliche Sache. Und der
da sind wir auch schon im Bereich von klinisch relevant, ne?
Genau, sehr deutlich natürlich relevant. Und natürlich bekommt derjenige dann eben auch Einlagen beziehungsweise andere Schuhe, die modifiziert sind, ne, dass quasi das Ganze ausgeglichen wird. Und das sieht man eben schon sehr deutlich, auch als ich mit ihm am Anfang die Tests gemacht habe, da hat man das einfach sehr deutlich gesehen, dass das Becken natürlich abkippt, wenn der Ganze, wenn der eben natürlich normal steht. Und das hat dann eben schon auch einen sehr, sehr deutlichen Einfluss auf seine Biomechanik im Gesamten, dass er eben dann auf der betroffenen Seite, was eben, also die kürzere Seite, die dann eher, er sagt dann immer, als Stütze dient, ne, weil er natürlich dann eher da drauf steht, weil das andere Bein, wenn er da komplett drauf stehen würde, also genauso drauf stehen würde, würde er einfach komplett schief stehen. Dementsprechend ist das eine Bein meistens dann komplett gestreckt, das andere eben nicht so, dass es sich da eben schon sehr, sehr deutlich anders anfühlt und wir auch da einen sehr, sehr deutlichen Unterschied hatten, was die Muskelaktivierung zum Beispiel anging, was die Muskelansteuerung anging, wo er da Probleme hatte auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben viel, viel weniger. Und das eben, da können wir jetzt sagen, dass eben daraus oder daraus resultierend dann eben eher Schmerzen entwickelt hat. Also so Patellasehnenschmerzen mäßig. Nicht so hundertprozentig klar, auf jeden Fall vordere Knieschmerzen. Patellasehnen war auch mit beteiligt, aber insgesamt eher Knieschmerzen. So, jetzt ist das Spannende eigentlich. Der gute Mann hat sich das geholt beim Radfahren. Also als er beim Rennradfahren, ne, hat da einfach ein bisschen mehr übertrieben, hat da sein Umfang und seine Intensitäten sehr, sehr schnell, sehr deutlich hochgeschraubt und hat daraufhin dann Schmerzen entwickelt. Und natürlich könnte man jetzt sagen, ah ja, das ist ja klar, wegen dieser Beinlinkendifferenz, dann ist es ja eben da links und rechts komplett unterschiedlich von der Belastung her und dann natürlich entwickelt er dann Schmerzen. Aber wenn man jetzt eben halt da zusätzlich noch weiß, dass er sein halbes Leben lang Handball gespielt hat, also ein Sport mit wahnsinnig vielen Sprüngen, multidirektional in alle Richtungen, was von der Belastung her für die Knie an sich viel, viel höher ist als jetzt das Radfahren, dann sitzt man schon da und denkt so, okay, aber wenn das jetzt vorher schon das Problem war und er hat das Ganze ja schon seit der Geburt, dann müsste das ja eben auch beim Handball da rausgekommen sein. Und natürlich hat der Handball auch gespielt mit diesen unterschiedlichen, also mit den Schuhen, die das Ganze eben ausgeglichen haben oder den Einlagen und so weiter. Aber da müsste es ja auf jeden Fall rausgekommen sein, weil die Belastung da aufs Knie ist ja viel, viel höher. Ganz klar. Aber das war halt nicht so. Er hatte keine Schmerzen dabei, sondern die sind eben erst gekommen beim Radfahren. Und das wirft einen Spruch aufs Programm sozusagen, auf den Tisch, den ich mal gehört habe, den ich wahnsinnig gut fand in dem Zusammenhang. Risikofaktoren werden erst dann zum Problem, wenn man etwas ändert. Das fand ich sehr, sehr cool, weil es eben genau das eben beschreibt. Es ist ein Faktor, der da vielleicht mit reinspielt. Und natürlich spielen da bei Belastungen, wenn es ums Knie geht, so eine starke Beinlängendifferenz natürlich eine Rolle. Und das haben wir, wie gesagt, auch gesehen funktionell, dass da sehr, sehr deutliche Unterschiede waren zwischen links und rechts. Aber eben halt nur, wenn wir was ändern. Und er hat sein ganzes Leben lang Handball gespielt, immer hat nie was da gehabt. Aber dann eben beim Radfahren, als er die Belastung geändert hat, und zwar sehr deutlich geändert hat, da ist dann die Problematik aufgekommen.
Ja, also ich finde den Spruch übrigens sehr, sehr gut. Da fällt mir auch immer wieder ein, ne? Der Raucher, der 50 Jahre geraucht hat und dann 15 Jahre aufgehört hat und trotzdem Lungenkrebs bekommen hat, dann muss es ja davon gekommen sein, dass er aufgehört hat zu rauchen. Ne? Das ist ja die Korrelation dahinter.
Das ist gut.
Dementsprechend ja. Ne? Das ist ja das, was wir vorhin auch kurz angeteasert haben. Ne? Das Universum würfelt dann halt. Und je nachdem, wie die Würfel gefallen sind, ist es halt dann entweder ein Risikofaktor, den wir dann in Betracht ziehen müssen. Also hier müssen wir es ja mit in Betracht ziehen. Aber es gibt halt Rahmenbedingungen, unter denen dieser Risikofaktor sich halt aufgrund der Wahrscheinlichkeit mehr ausprägt oder eben auch gar nicht ausprägt. Und hier scheint es ja so zu sein, dass einfach genau dieser eine Mechanismus, also diese eine Umstellung von sportlicher Belastung, also auch von Kniehüben, von Kniehuben? Kniehuben, glaube ich, ne?
Hypnern,
ja, Hypanten. Also von der Amplitudenhöhe der Bewegung alleine schon, dass sich da irgendwas eventuell im System verändert hat und dann dieser Risikofaktor sich ausgeprägt hat. Das wäre sozusagen eine Herleitung, die man da anstellen kann.
Absolut. Aber dieser Person hilft es ja auch absolut null, wenn wir jetzt das verantwortlich machen. Weil
nichts
das keine
das
Sache ist.
Genau. Mach's gut.
Ja, hast du Pech, ne? Und das Geile ist ja, wir haben es ja geschafft, dass er jetzt wieder Radfahren kann. Nicht komplett schmerzfrei, das wird noch eine ganze Weile dauern. Aber dass er das sehr, sehr schmerzarm wieder machen kann und eben in Umfängen, die vorher nicht möglich waren, weil wir eben daran gearbeitet haben, an der Ansteuerung für gerade für den Vorder- und Oberschenkel, die teilweise einfach nicht da war. Also wo er einfach gesagt hat, ich weiß nicht, ich kann gar nicht irgendwie richtig anspannen, das klappt irgendwie nicht. Und das jetzt schon viel, viel besser geht und dass es eben auch Sachen sind, die sind funktionale Natur, an der kann man was machen. Und deswegen jetzt einfach, um nochmal darauf einzugehen, natürlich ist es sinnvoll, die Sachen, die wir beeinflussen können, wenn wir diese testen zwischen links und rechts, und das ist jetzt, bezieht sich jetzt nicht auf so anatomische Faktoren wie jetzt eine Beinlängendifferenz, sondern eher funktionalen Natur wie Kraftunterschiede zwischen links und rechts, gerade beim Patellaspitzsyndrom, im Vorder- und Oberschenkel, die man sehr, sehr deutlich sieht in den meisten Fällen, aber eben auch mit der umliegenden Muskulatur, vielleicht der Waden oder auch der Hüfte, dass wir sowas natürlich versuchen wollen anzugleichen. Also bitte nicht mit dem Irrglauben jetzt rausgehen, dass wir sagen, na, Asymmetrien sind vollkommen normal und jeder soll komplett asymmetrisch irgendwie rumlaufen. Wenn wir da irgendwie was merken, einen sehr, sehr deutlichen Unterschied, dann ist das tatsächlich gar nicht schlecht, weil dann ist das eine Sache, die wir adressieren können, weil das natürlich auch sein kann, dass es eine Folge aus dieser Problematik ist. Also ne, durch die Schmerzen kompensiert der Körper und dann haben wir eine Abschwächung von verschiedenen Muskeln zum Beispiel oder eben auch eine Beweglichkeitseinschränkung, an der wir was machen können.
Wollte es gerade nicht sagen. Also ja, ne, du hast ja absolut recht. Das ist ja genau das. Ich meine, gerade in den Unterschiedlichkeiten, da hatten wir uns heute Morgen ja auch drüber unterhalten, die Unterschiedlichkeiten, die wir abtesten, eben in den Kraftfähigkeiten der Muskulaturen, die du gerade beschrieben hast, ist ja auch jetzt ab von der Asymmetrie, ist ja für uns auch ein Zeichen des Potenzials. Das heißt also, wenn wir da einen Unterschied sehen, wissen wir aber, wenn die gesunde Seite so und so viel oder so und so lange halten kann, haben wir ja zumindest eine Richtung, in welche das Grundpotenzial das Ganze geht. Und da sehen wir ja auch sehr, sehr klar, okay, wer ist Grundpotenzial technisch sehr, sehr limitiert aufgestellt? Heißt, wo können wir sehr viel rausholen insgesamt? Oder wo haben wir eine sehr große Diskrepanz von links und rechts einfach aufgrund dessen, dass jemand einfach Schmerzen entwickelt hat? Und da sehen wir dann auch anhand der gesunden Seite, boah, da liegt so viel Potenzial gerade brach, also wird einfach gar nicht genutzt vom Körper eben aufgrund von Schmerzen. Das ist ja eher so ein bisschen das, was wir durch diese, in Anführungsstrichen, Asymmetrie dann herausfiltern können. Und auch wollen.
Genau.
Und das heißt, kann man adressieren. Ne? Also das ist ja das, was du sagen wolltest. Sorry. Das ist ja das, was wir dann adressieren können.
Genau. Deswegen, das ist das einfach nochmal ganz wichtig als Message. Die Sachen, die wir verändern können, natürlich wollen wir daran arbeiten. Und wenn man eben mit dem Mindset reingeht und versteht, dass diese Faktoren, die das vielleicht unter Umständen auch beeinflussen, weil natürlich haben wir ja auch schon mal Leute gehabt, die hatten zum Beispiel eine starke also Einschränkung in der Sprunggelenksbeweglichkeit, also sie konnten ihr Knie einfach auf der einen Seite nicht so stark nach vorne schieben und, genau, dich zum Beispiel, und das hat sich dann natürlich auch aufs Knie ausgewirkt, ja, weil der Körper dann eben kompensieren musste und sie dann eben auf der Seite oder auf der anderen Seite, das ist dann eben wieder eine individuelle Sache, aber dann eben so ein Patellaspitzsyndrom entwickelt haben und da kann sowas natürlich eine Rolle spielen, auf jeden Fall. Und das können wir unter Umständen nicht verändern, weil das eben im einen Fall ja auf jeden Fall auch jemand war, bei dem das ganze Knöchern bedingt war und natürlich, was sollen wir denn jetzt sagen? Naja, du musst dich jetzt nochmal operieren lassen, um da irgendwie mehr Platz zu schaffen, das ist ja Quatsch. Aber was wir ja machen können ist, und deswegen ist ja das Coole, dass das nur ein Risikofaktor ist und keine Ursache, dass wir eben zum Beispiel die Kapazität in der Sehne, im Oberschenkel oder in der Wade, je nachdem, um was es da jetzt konkret ging, auf jeden Fall beeinflussen können und auf jeden Fall verbessern können. Und wenn wir da so viel Puffer drauf aufbauen, dass, egal ob da jetzt irgendwie eine Beweglichkeitseinschränkung ist oder nicht, derjenige dann alles wieder machen kann und dieser Risikofaktor einfach nicht mehr relevant wird, dann haben wir demjenigen eben trotzdem geholfen. Und das ist einfach vom Kopf her, wie man das Ganze angeht, super, super wichtig, dass man eben nicht sagt, okay, mein Körper ist so, ich habe jetzt keine andere Wahl oder ich habe jetzt keine Chance, wie sollte es jemals hinkriegen, wenn das so ist, sondern dass wir diese Sachen eben unter Umständen sehr, sehr gut beeinflussen können und andere eben nicht so stark beeinflussen können, die aber wahrscheinlich gar nicht so eine große Rolle spielen, wie jetzt zum Beispiel ein Beinlängenunterschied.
Ja, genau. Beinlängenunterschied und das, was du ja auch gerade angesprochen hast, Sprunggelenksmobilität ist ja auch so ein Ding, was wir auch häufiger dann als Grund von Klienten hören, also dass der Arzt dann festgestellt hat oder der Physiotherapeut, der sagt, ja, naja, guck mal, links, rechts, Sprunggelenksmobilität ist ja wirklich super eingeschränkt. Das ist ja ganz klar, ne? Dass da dann schlussendlich dann sich Schmerzen entwickeln müssen. Was halt auch nicht der Fall ist. Also möchte mich hier nicht als Beispiel ständig hernehmen. Deswegen nehme ich einen anderen. Weil wir fragen das ja auch vorher mit ab. Und schlussendlich haben sich halt bei sehr, sehr wenigen Menschen die Sprunggelenksmobilität nachhaltig super, super verändert. Also im Zuge dessen, dass die Schmerzen runtergegangen sind. Dann müsste das aber ja so sein, wenn es die Ursache wäre.
Ja. Und ganz ehrlich verändert sich es eben nicht.
Richtig.
Ja. Sehr schön.
Hast du ansonsten noch irgendwas? Zu diesem Thema? Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben es ganz gut abgerappt. Wir haben es ganz gut zusammengefasst auch. Also, ich meine, wenn wir es nochmal ganz, ganz kurz zusammenfassen. Also, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen der funktionellen Beinlängendifferenz und der anatomischen. Das heißt also, funktionell kann halt durch irgendwelche Vorbedingungen, da sei es irgendwelche Verletzungen in der oberen Extremität oder am Rücken beispielsweise sein, dass sich da dann die Muskelzüge verändern und dementsprechend sich das sozusagen kaskadenartig nachzieht, dass man dann durch einen gewissen Beckenschiefstand dann sich eine Beinlängendifferenz erwirtschaftet hat, könnte man in dem Fall sagen. Und natürlich der anatomischen, das heißt, so ist man dann halt auf die Welt gekommen. Ganz wichtig zu sehen ist, es gibt da etwas klinisch Signifikantes ab 2 Zentimetern und das betrifft wirklich sehr wenige Menschen, also einer in 1000, wenn es jetzt global um Schmerzen geht. Die Zahl auf Achilles- oder Patellasehnenschmerzen haben wir jetzt nicht zurückgerechnet, aber so wie die jetzt eingangs sagte, müsste die halt noch viel größer sein, also oder kleiner vielmehr. Die Zahlen müssen noch viel kleiner sein, die das dann betrifft. Das können wir dazu sagen. Dann lohnt es sich immer, die Sachen zu adressieren, selbst wenn man eine anatomische Beinlängendifferenz hat, die man wirklich beeinflussen kann. Das heißt also, die Asymmetrien in Anführungsstrichen oder die Unterschiedlichkeiten, gerade in den Kraftfähigkeiten, in der unteren Extremität, die wirklich klar zu adressieren, um eben dem gesamten System mehr Potenzial zu geben oder mehr Kapazität vor allen Dingen zu geben, um eben auf die Belastung besser reagieren zu können, weil wir ein anpassbares System sind. Das ist ganz wichtig für alle zu verstehen. Es ist ein Risikofaktor. Es kann sich als Risikofaktor mal mehr, mal weniger äußern, je nachdem, wie die Umweltbedingungen sind, unter der wir sportliche Belastungen machen. Und wenn die sich kurzfristig sehr schnell ändern, ist es ein Belastungsmanagement-Thema.
Unser Appell natürlich nochmal, wenn du da irgendwie am Zweifeln bist oder nicht weißt, wie du das Ganze einschätzen sollst und da vielleicht eine professionelle Einschätzung haben möchtest, dann, ganz wichtig, buch dir einen Termin für eine kostenlose Schmerzanalyse, wo wir uns das Ganze auch nochmal anschauen und eben schauen, ob das vielleicht ein Thema ist, was relevant ist oder vielleicht auch einfach ein Thema ist, was gar nicht relevant ist. Dann schauen wir darüber und gucken, ob wir da für dich eine Empfehlung haben können oder eben unsere Empfehlung ist, dass wir da in eine Zusammenarbeit gehen und dass wir eben da darüber sprechen. Und außerdem, was auch nochmal ganz wichtig ist für diejenigen, die noch zuhören, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast bewerten würdet. Das kann man in der Spotify-App tun. Wenn dir das Ganze nämlich eben weitergeholfen hat, dann sehr, sehr gerne da 5 Sterne hinterlassen. Freuen wir uns sehr drüber. Und ansonsten alles Gute und wir sehen uns bzw. hören uns so in der nächsten Folge. Bis denn.